Spannender und frischer als diese Ausgabe von Game Talk wird es nicht mehr. Wir haben Sebastian hier, wir haben Nasti hier und wir hören gleich was über Last of Us 2. Ja. Ich hör's. Herzlich willkommen nochmal zum Game Talk heute. Schön, dass ihr alle da draußen an den Empfangsgeräten da seid. Wir haben auch den Chat im Auge. Wir sind hoch erfreut, dass die Nasty Boys jetzt endlich auch die Nasty Boys sind.
Ich sehr auch. Schön. Ich freue mich auch riesig. Das ist großartig.
Herzlich willkommen, Nasty. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe es angekündigt gerade kurz im Teaser vorne dran. Ihr wart unterwegs im Sinne der Arbeit. Wann seid ihr wieder gekommen?
Gestern.
Spät.
Ja, war das so vereinbart, ne? Ihr kommt her und als Erste, was ihr macht, nicht auspacken, sondern rüber zum Game Talk?
Naja, man muss dazu sagen, wir haben halt einen Tag rangehängt, weil wir noch so ein bisschen Urlaub haben wollten, so ein bisschen einmal die Stadt sehen, weil Nasti L.A. halt nicht kannte.
Ja.
Das war quasi unsere eigene Schuld. Wofür wir nichts konnten, war, dass dann auch noch ein Flug gestrichen wurde und wir 5 Stunden in London festsaßen. Aber ey.
Ey, ist so much fun.
Ja.
Unser Flughafen.
War super.
Ja.
Was schweißt zusammen.
Ja, war die beste Zeit meines Lebens.
Das macht immer Spaß. Aber ohne zu viel vorwegzunehmen, wir werden natürlich gleich auch recht ausführlich über das sprechen, wofür wir unterwegs waren, nämlich The Last of Us 2. Wurde ja gerade nochmal mit dem Release-Date festgelegt, letzte Woche auf der State of Play und ihr durftet schon mal Hunter ran anlegen. So ganz, ganz kurzer Teaser, hat sich's gelohnt, der ganze Stress und die Reise dahin?
Ja.
Ja, ne? Aber ihr seid auch entsprechend, ihr mögt den ersten Teil, ne? Ihr seid schon mit Voraussetzungen hingegangen. Ich glaube, ich weiß ungefähr, was ich bekomme und Hauptsache, es wird erfüllt.
Ja, mögen ist untertrieben. Bei mir auf jeden Fall.
Nee, auf jeden Fall. Also der erste Teil ist fantastisch. Aber ich muss sagen, ich war jetzt nicht gehypt, was den zweiten Teil angeht. Irgendwie, weiß ich nicht, das hat sich bei mir so ein bisschen in Grenzen gehalten. Aber es war ja bei dir.
Ja, ich gehörte auch zu den Menschen, die gesagt haben, ich brauche keinen zweiten Teil. Für mich ist zu Ende erzählt. Ja. Und dann habe ich gespielt.
Genau, nicht zu viel vorwegnehmen, da werden wir noch gleich ausführlich reden. Ich habe mir auch noch mal ein bisschen Footage angeguckt und es gab natürlich noch mal den Trailer bei der State of Play. Habt ihr noch Gelegenheit gehabt, überhaupt mal ein bisschen was anderes zu spielen oder euch anzuschauen? Also Nasti, von dir weiß ich, durch die ganze Reise richtig viel zocken, außer Last of Us 2 war nicht wirklich möglich, ne?
Die Woche? Nö.
Naja, du hattest meine Switch in der Hand.
Okay, wow.
Das waren sehr tolle Spiele, die du gespielt hast. Ich habe vielleicht versucht, Nasti davon zu überzeugen, dass die Switch eine tolle Konsole ist.
Was zum Beispiel?
Vectronomen zum Beispiel.
Ah ja, stimmt, das war...
Sag mir überhaupt nichts.
Das war für die Zeit war es ganz unterhaltsam, aber ich hatte halt keinen richtigen Sound. Ja, das Problem ist, ich hatte keinen richtigen...
Ich habe in deine Augen geguckt und du hast gestrahlt.
Ja, weil so Rhythmusdinger machen ja auch Spaß.
Ja, das ist gut.
Aber wenn man nicht richtig den Sound hören kann, dann ist das nämlich so... Dann wenn du so an der Switch...
Du hättest die Kopfhörer aufsetzen können.
Ja, aber ach komm.
Ja, ich habe versucht, Nasti ein bisschen zu überzeugen, dass die Switch eine tolle Konsole ist. Und Vectronom ist halt, das war unser Unterhund von letztem Jahr, von der Gamescom, unser Geheimtipp.
Und check das mal, ob ich was dazu finde.
Genau, das ist halt so ein eigentlich ja, ein Geschicklichkeitsspiel, gekoppelt halt daran, dass halt alles im Rhythmus der Musik sich verändert. Also du musst als Würfel so eine Welt durchlaufen, ein Level durchlaufen und das verändert sich halt immer im Takt der Musik.
Auch die quasi Gegner oder die man
Hindernisse
ausweichen muss.
Stacheln und so.
Ja, war aber gut.
Ey, ist ein gutes Spiel. Das kann man auch zu zweit spielen, das macht sehr viel Spaß. Ich mache immer Werbung.
Hätten wir das zu zweit spielen können am Flughafen?
Da sehen wir was.
Das ist auch der Vorteil der Switch, du hast zwei Controller gleich dabei.
Warum haben wir es nicht zu zweit?
Ja, aber ich kannte es schon, ich wollte dich jetzt nicht unter Druck setzen mit meinem Skill.
Okay.
Das Erste, was ich hier dran denke, es gab vor vielen Jahren mal für Handys und dann auch für andere Plattformen Edge, falls ihr das noch kennt. Es war so ein, ja, da habt ihr den Block gespielt, zwar kein Rhythmusspiel, ne,
bei ach, dem wo man immer so tippt?
Genau, man tippt und dann hast du quasi den Block rollen lassen und konntest teilweise auch um die Ecken darüber. Das sieht sehr danach aus. Hier aber dann anscheinend mit einem Rhythmusband kopiert. Und Edge fand ich sehr gut, muss ich sagen. Rhythmus-Games finde ich ja auch nicht so schlecht. Da passiert zum Beispiel im speziellen dir, Sebastian, du nimmst natürlich bestimmt bei so langen Flügen dann auch, also sicherheitshalber noch, ich habe mir Serien runtergeladen auf den Laptop, ne, ich habe mir noch X-Handhelds mitgenommen und alles. Ich habe das alles meist so auf Anschlag und dann habe ich nie den Nerv, wirklich was groß zu zocken oder zu gucken im Flieger, selbst wenn es so ein ewig lang ist.
Ne, stimmt. Gerade bei so einem Langstreckenflug, du hast halt dann auch halt eine Filmauswahl. Vielleicht auch Filme, die du jetzt noch nicht geguckt hast, weil sie noch nicht auf einschlägigen Plattformen erhältlich sind. Ich meine damit Netflix und Amazon Prime, nur um das jetzt einmal zum Beispiel oder Sky oder Gott.
Die einschlägigen, ja.
Genau, und deshalb, weiß ich nicht, ich lenke das immer ab. Ein bisschen schlafen will man vielleicht auch, ist schwierig.
Ab und zu mal.
Aber ich habe auf meiner Switch Sayonara Wild Hearts gespielt.
Sayonara Wild Hearts hast du gespielt. Warte mal, da suche ich mal kurz was raus. Das war Vectronome. Das ist auf jeden Fall auf meiner Liste schon mal gelandet.
Sayonara.
Sayonara Wild Hearts. Ja, ich hatte davon auch nur kurz den Trailer gesehen, muss ich sagen. Ich mache das auch mal hier kurz an. Das sieht tatsächlich nach so einem Ilias-Spiel aus, hätte ich gesagt, in erster Linie.
Ja.
Worum geht's denn Sayonara Wild Hearts?
Ey, ich finde, storytechnisch kannst du das überhaupt nicht zusammen. Das ist echt, ich habe halt eine relativ schwierige Vorgeschichte dadurch, dass ich mich durch Ilias habe hypen lassen. Das passiert manchmal. Mhm. Wir haben im Podcast drüber gequatscht und er hat halt gesagt, so, er hat sich mega doll in dieses Spiel verliebt. Und dann habe ich mir halt einen Trailer angemacht. Ich kannte es auch schon aus Präsentationen, glaube ich, während der E3 wurde es irgendwo gezeigt. Und war da generell schon neugierig. Dann habe ich von ihm gehört, wie geil er das findet. Dann habe ich mir Bewertungen angeguckt, habe gesehen, ey, das wird auch gefeiert durch die Decke. Und habe es mir deshalb dann für den Flug geholt.
Mhm.
Und es ist eigentlich auch ein Rhythmusspiel. Also es ist auch gekoppelt wieder an die Musik, das, was da passiert. Man muss da immer irgendwelche Herzchen und irgendwelche Diamanten und sowas einsammeln. Und meistens hast du halt irgendeine Art von Fortbewegungsmittel. Also da jetzt Moped oder du hast ein Skateboard. Manchmal fliegst du auch nur auf so einer Karte durch den Cyberspace.
Mhm.
Keine Ahnung, es ist halt auf jeden Fall sehr abgefahren. Und eigentlich alles, was ich davon gesehen habe, alles, was ich davon gehört habe, ist halt auch exakt meins. Ich liebe Rhythmusspiele. Ich mag den Style total gerne. Die Musik fand ich auch gut, was ich bis dahin gehört habe. Also eigentlich dachte ich so, ey, hundertprozentig, das wird mein Spiel sein. Und dann habe ich es eingelegt und habe gemerkt, ich weiß nicht. Also es hat irgendwie so, dieser letzte Funke wollte nicht überspringen. Ich kann auch gar nicht so richtig sagen, es ist halt dann doch nicht richtig Rhythmusspiel. Du bewegst dich sehr frei, du hast halt immer diese Linien vorgegeben, wo du halt hin musst, anhand dieser Sachen, die du einsammeln musst. Die sind halt für den Score da, ne? Diese Diamanten und diese Herzchen und whatever. Und das macht eigentlich den Rhythmus in diesem Musikspiel aus, dass du halt immer du dich nicht nur richtig positionieren musst. Und die sind halt so verteilt, dass sie halt zum Rhythmus der Musik passen. Mhm. So, das ist eigentlich alles. Du hast gar keine klassische Rhythmuseingabe, sondern du musst einfach nur gucken, dass du dich rechtzeitig dahin bewegst. Und irgendwie, weiß ich nicht, das hat für mich nicht so richtig Klick gemacht. Also, wenn es ein gutes Rhythmusspiel ist, dann werde ich halt immer gleich so reingesogen, dass ich halt diese Immersion habe. Also ich bin so richtig im Tunnelblick. Wenn ich Tetris-Effekt spiele, bin ich halt in Tetris-Effekt. Wenn ich Thumper spiele, bin ich halt in Thumper. Und bei Sayonara Wild Hearts hat das irgendwie noch nicht so richtig geklappt. Also
okay, vielleicht hätte es noch, keine Ahnung, ich habe es bisher auch noch nicht gespielt, aber ich kann es schon nachvollziehen. Mich erinnert so ein bisschen gerade an sowas wie Amplitude oder andere Geschichten, aber da musstest du nicht nur diese Linien dann wechseln, sondern auch rechtzeitig natürlich dann nochmal drücken.
Ne? Ja, aber auch da hast du es ja, dass du halt so feste Linien hast,
ja,
die du dann aber,
genau. aber hier war es frei.
Genau, da bewegst du dich halt frei und dadurch ist bei mir nie so ein richtiges Rhythmusgefühl aufgekommen. Dazu kommt noch gerade diese Abschnitte, wo du auf so einer Karte fliegst, die sind dann noch ein bisschen freier und die Kamera dreht sich dabei halt auch immer. Also es ist halt total geil inszeniert. Ich glaube, das ist auch so die Tagline, das ist wie ein visualisiertes Pop-Lied oder ein Pop-Video und du spielst es halt ein bisschen nach. Und rein vom Style kommt das auch voll hin, aber ich finde es vom spielerischen total schwer, weil sich die Kamera stellenweise so dreht, dass du gar nicht genau weißt, wo du dich positionieren musst. Und dadurch, dass du halt eben nicht diese drei festgefertigten oder vorgefertigten Linien hast, auf denen du dich bewegst, sondern halt eben frei, ist es total schwer. Das halt auch dann aus der Perspektive, keine Ahnung, guckst du von schräg da und dann sollst du wissen, auf welcher Höhe du dich ungefähr bewegen musst, damit du diese Dinge einsammelst. Das weiß ich nicht, es hat einfach nicht so richtig.
Also geholt für den Flug, angemacht und dann merkst du am Anfang des Fluges,
nein. Naja. Also nee, ich hab's schon auch gerne durchgespielt, ist relativ kurz, 1,5 Stunden, glaube ich, habe ich gebraucht. Also ist jetzt kein Fehlkauf, so weit würde ich auf jeden Fall nicht gehen. Ist schon ein nettes Spiel, aber ich kann den ganz krassen Hype nicht ganz
verstehen. Ich muss fast sagen, auch wenn es nicht exakt diese 80er-Ästhetik ist, natürlich, die ja eh sehr vorherrschend in den letzten Jahren gewesen ist, dank Stranger Things und Synthwave, Musikrichtung und so weiter. Und ich mag auch so Synthi-Musik und alles nochmal auf Rhythmus gepackt, wenn das dann in Spielen, in Filmen, in Serien und so weiter verbaut wird. Ich bin da mittlerweile ein bisschen gesättigt. Also das Spiel hat mir nicht gleich automatisch mit cooler, stylischer Optik und schönen Beats und so weiter dahinter. Ich müsste mich schon erstmal ein bisschen zwingen, um es auszuprobieren und dann gucken, ob es dann gut ist, aber irgendwie ist das fast schon bei mir eher ein Ausschlusskriterium geworden. Da muss mich das Spiel dennoch überzeugen.
Obwohl das so ein bisschen, also es ist gar nicht so dieses klassische, weiß ich nicht, 90s Synthwave-Ding,
ja, sondern ja,
es ist bisschen, halt schon ein bisschen poppiger.
Es sieht aus wie Just Dance ein bisschen, würde ich fast sagen.
Ja, genau, oder? So ein bisschen die Ästhetik hat.
Stimmt, am Anfang sah es ein bisschen aus, fand ich, wie so ein 40er-Jahre-Traum von einem Mädel, weiß ich nicht. Also es sieht ein bisschen sehr
Geht auch so ein bisschen in die Richtung.
Hat mich jetzt aber nicht so mitgenommen vom Trailer her,
muss ich also sagen. Also ich glaube, ich muss es nochmal versuchen, das halt auf dem großen Bildschirm zu spielen und mit einer guten Anlage, weil ich habe es halt mit, das muss man dazu sagen, mit nicht so guten Kopfhörern vielleicht gespielt und ich habe es halt nur im Mobile.
Da kannst du es ja natürlich Handwerk nicht beurteilen.
Genau, vielleicht kommt da ja noch so ein bisschen die Würze oben drauf und dann denke ich so, okay, cool, jetzt flasht es mich doch, aber gerade bin ich noch so, ach ja, ganz nett.
Das ist doch schon ein bisschen was. Ja, wir haben uns noch mal ein bisschen ausgetauscht, was wir noch Themen mal bequatschen könnte vorher, bevor wir über Last of Us uns dann austauschen. Ein paar Sachen wurden hier schon bei Game Talk und anderswo recht ausführlich besprochen. Blasphemous hast du noch mal ins Rennen geschickt. Mhm. Hast du es durch? Okay, willst du es durchspielen?
Ja, doch schon. Also ich habe jetzt halt gleich schon das nächste Thema für Game 2 auf den Tisch gekriegt. Ghost Recon. Und das ist auch nicht so ganz klein. Ja. Oh
Gott.
Und deshalb wird es wahrscheinlich jetzt erstmal in der nächsten Zeit schwer, das noch durchzuspielen. Aber schon. Also ich fand.
Ich habe es noch durchgezockt, habe ich noch gemacht, aber mehr so von wegen aus, ach komm, jetzt das kriegst du noch weg. Aber ist schon cool, aber hatte ich auch schon genug dazu gesagt. Ich habe das Gefühl, gerade auf der Switch, wo ich es gespielt habe, dass ich mit der Steuerung nicht zu 100% zurechtgekommen ist, als ob da immer so ein leicht dezentes Extra-Delay dabei ist. Und das ist bei so einem präzisen Plattformer.
Okay.
Meist ein bisschen so negativ. Ne? Okay. Also vor allem, du willst deine Figur richtig positionieren, du drückst ein klein bisschen nach links und der rutscht immer jedes Mal jedes Mal hin und her. Du kannst dich nicht so perfekt positionieren, wie du es gut gefunden hättest.
Okay, das hatte ich auf der PS4 tatsächlich nicht
so. Aber gut, auf der PS4 läuft wahrscheinlich besser. Ihr könnt euch gerne da draußen auch unser schönes Let's Play angucken. Ja, da geht wahrscheinlich Colin bei euch da drüben steil. Oh. Gerade. Der hat sich doch was bauen lassen, ne?
Ja, das ist wunderschön.
Ja. Was bauen lassen.
Er hat sich was bauen lassen. Ja, warte mal. Colin.
Das ist wunderschön, dieses Bild. Oder die beiden Bilder sind wunderschön.
Es kommt davon, wenn das heißt, Miriam, bau mir bitte was.
Dann macht sie das.
Ja.
Und dann macht sie das. Ja, das finde ich jetzt hier nicht gerade, aber wir suchen das eventuell dann in der Werbung nochmal aus. Einen schönen Helm.
Sehr authentisch fand ich das.
Also, der hält auch den Empfang dann weg.
Wir haben das irgendwann in L.A. hast du es mir, glaube ich, gezeigt. Und das war dann schon direkt ein bisschen Amüsement.
Ja, ich fand das
er sollte das auch die ganze Zeit bitte genau so mit diesem Aluhut spielen. Das
sah aus wie die Katzen, wo man das Toastbrot da durchpackt. Ne? Red Cats oder was auch immer dann die Meme ist. Und Control hat es noch mal mit reingeworfen, aber das haben wir auch sehr ausführlich gemacht.
Ja.
Nasti, hast du Control
gespielt? Das habe ich auch, ja.
Wie war Control für dich?
Also, es ist wunderschön. Gar keine Frage.
Und ich will nur mein Herz nicht brechen, deshalb.
Ja, nein, ich finde es ja wirklich wunderschön. Es ist auch überhaupt nichts dagegen zu sagen. Und ich wollte es auch unbedingt spielen, weil ich genau das gleiche Gefühl bei Alan Wake hatte, dass ich dachte, so geile Story möchte ich unbedingt. Und bei beiden Spielen war ich zum Schluss super enttäuscht.
Ja?
Also es war
storytechnisch oder wurde das Ganze
dann einfach so, es ist immer wieder dann, die haben so eine geile Art und Weise, die Geschichte zu erzählen, und du hast in deinem Kopf dann schon so viele Theorien dir selber aufgebaut, wo das jetzt hingehen könnte. Und dann endest du zum Schluss da, dass sie dir zeigen, guck mal, den Gegner hatten wir. Und den schicken wir jetzt in 5 Wellen auf dich zu. Dann kommen aber noch die anderen 3 und die richtig krassen, die du immer nur einzeln hattest, schicken wir dir auch nochmal 3 drauf. Und dann bist du auf so einer Plattform, wo du einfach nur gegen Gegnerwellen kämpfst. Das hat für mich alles weggenommen.
Ja, ich finde auch, also
nicht geil.
Die versuchen, ohne da zu viel zu spoilern, man kann sich gerne auch das Let's Play von Simon angucken, der, glaube ich, es mittlerweile auch durchgespielt hat. Gegen Ende hin versuchen die so narrativ nochmal ein paar schöne Wendungen oder sowas dazu zu packen, aber du musst natürlich auch dem Gameplay irgendwie gerecht werden und viel mehr als Welle nach Welle nach Welle nach Welle hast du nicht unbedingt. Aber da gibt's ja immerhin diese eine coole Szene, die Leute dann auch viel ranholen mit der anderen Musik. Du weißt, welche ich meine.
Die Musik Schlechtes fand Thema. Ich richtig
scheiße. Oh, ich fand die Musik geil.
Ich fand das so schlimm.
Es gibt kein so oder so, ne? Man muss immer auf der einen oder anderen Seite stehen.
Ja, aber ich hab auch gedacht, so geil inszeniert, wie dann auch Kopfhörer und so, wie das anfängt und dann.
Und du freust dich auf geile Musik und dann kommt Schweden-Metal. Finn-Metal, Entschuldigung.
Ja, aber.
Oh, nee, Poets of the Fall, Mann.
Ja.
Ich muss sagen, ich mag halt Rock total gerne, aber ich finde halt Poets of the Fall auch immer so ein bisschen schwierig. Ist ja auch bei Alan Wake und so, wurden sie ja auch
schon. Ja.
Und ich bin immer so, ja, ist irgendwie ganz nett, aber so richtig kriegt's mich halt auch irgendwie.
Da sieht man den Generationenunterschied. Also ich fand's nicht mega geil jetzt von da aus, weil es war auch eben eine verlängerte Kampfsequenz, die nochmal zur Musik dann unterlegt ist. Hat auch jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber hat für mich einen schönen Flow ergeben und ich mochte die Ports of the Fall Musik da ganz gerne. Das war eigentlich ein netter Moment.
Ich bin auch nicht ganz auf Nassis Seite. Also ich fand den Moment halt trotzdem cool. Also mir hat er total Spaß gemacht. Einfach auch, weil es ästhetisch geil aufgebaut ist.
Ja.
Der Musikbruch ja trotzdem nett ist. Ja. Wenn es dann noch coole Musik gewesen wäre, wäre es noch besser aufgegangen für mich, aber ich fand es auch jetzt, ich fand es gut. Also ich fand es war ein sehr schöner Moment.
Was ich schade finde, aber gegen Ende hinaus, ich glaube, du merkst deutlich bei dem Spiel, die wollten sich von wegen aus nicht so sehr committen mit, das ist die Story und wir schließen sie ab, sondern wir lassen noch viele, viele mögliche Sachen offen und kannst dann da weiterspielen, du kannst noch diese Sachen und so weiter angehen. Und das empfand ich fast eher wie so ein, ja, warte mal auf den DLC oder guck noch mal, was du da anstellen kannst, anstatt etwas, was sehr plotgetrieben war und schon dir sehr viele verrückte Sachen entgegengeworfen hat. Es versucht so ein bisschen zu entwirren, aber eigentlich mehr, okay, das ist die Welt, die du dir jetzt geschaffen hast und mach mal weiter. Und das fand ich ein bisschen schade, dass man zumindest nicht den Bogen irgendwie rumgekriegt hat. Sonst hast du wieder so eine typische Lost-TV-Serien-Situation, ne? Mystery an Mystery an Mystery an Mystery und am Ende wird relativ schnell alles irgendwie so zugeknöpft und die Hälfte der Antworten nicht gegeben. Also so habe ich mich zumindest gefühlt am Ende, ne? So ein bisschen von wegen, ja, okay, das habe ich mir ein bisschen anders ausgemalt.
Also ich fand das eigentlich ganz gut, wie es
ja.
Also ich bin auch von Anfang an nicht mit der Idee rangegangen, okay, ich kriege eine klare, saubere Auflösung, sondern ey, das Spiel ist von Anfang an weird und es wird auch weird aufhören. Und ich finde das halt, also es gibt so gewisse Elemente, die jetzt nicht so, die ich gerne noch ein bisschen detaillierter gehabt hätte, aber halt ohne eine Auflösung. Einfach nur ein bisschen mehr Backstory zusätzlich.
Ja, also ich habe meine eigene Backstory gemacht.
Hast du deine eigene Backstory?
Naja, hatte ich dir die nicht erzählt? Die Theorie, die ich mir aufgestellt hatte.
Ah, mit dem Bruder jetzt,
oder? Genau.
Ja, ja, okay,
und
doch.
Wie das alles wäre und so, ja.
Ja, ja. Ich guck gerade auf Collins Twitter nochmal, ob ich das Bild finde. Und hier bin ich nur Schweinetime am Wochenende. Das ist das, was Colin Gable bei sich bei Twitter dann hat.
Das ist
warum auch nicht?
Das
ist Schweine und Pomcurry Mayo.
Ja, okay, das wundert mich nicht.
Nee. Das wundert mich auch.
Das sollte niemanden wundern.
Vielleicht ist es vorher, nachher ein Bild, ich weiß ja nicht.
Aber ich glaube, es war auf dem Rocket Beans Twitter-Account, wo das.
Auf dem Twitter-Account bei Rocket Beans.
Ja, das wunderschöne
das finden
Foto.
Wir dann.
Das sollte da sofort zu sehen sein. Ich hoffe, es ist gleich oben angeheftet, sein Gesicht.
Gucken wir mal unter Neuse, weil die twittern ja sehr viel bei Rocket Beans, habe ich mitbekommen. Da gibt es viel, viel zum Bewerben hier und zum Anschauen.
Ja, und du Let's das machst vielleicht noch mal ganz kurz, Control zu Ende bringen. Nicht, dass wir jetzt hier auf einer negativen Note enden.
Nee.
Es geht nämlich gar nicht. Für mich ist fucking Control. Haltet euch fest, Freunde. Das Spiel des Jahres. Des fucking Jahres.
Wirklich?
Ja, ich echt ohne Scheiß so lange keine so einfallsreiche Spielwelt mehr gehabt. So aber auch durchdacht. Irgendwie die Elemente greifen ineinander. Ästhetisch einfach wunderhübsch. Keine Ahnung. Also das war so ein Spiel. Ich hab's angefangen und ich wollte es nicht mehr an die Seite legen. Und das habe ich nicht so oft. Deshalb Control. Falsche Kamera. Mann, ihr habt viel zu viele Kameras. Das sind wir nicht gewohnt von Game 2. Ja? Ja. Spielt Control.
Schneiden Control wir noch.
Ist super. Ja, genau. Bitte nachbearbeiten, damit es nicht ganz so peinlich wird, wie es jetzt gerade war.
Wohin?
Aber Control ist super. Control.
Also ich muss noch sacken lassen. Da haben wir übrigens das Bild. Ja, und stimmt, da war auch der Katzenvergleich hier. Ja. Authentisch ist es. Der Blick vor allem aber auch.
Ich glaube, es gibt tatsächlich auch noch eins, wo man den Hut in voller Größe sieht.
Wo man den noch mal ein bisschen größer sehen kann.
Das macht das Spektakel aus. Es ist nicht nur der.
Ah ja, da. Das da.
Gesicht in dem Alu.
Das ist ja. Es ist wunderschön.
Es ist vielleicht, so darf er sich in die Mikrowelle packen, das Popcorn ploppt dann auf nach oben, damit die Tüte dann voll wird. Ja. So schaut's ein bisschen aus. Ja, das könnt ihr alles bald sehen. Ja, ich würde Control auf jeden Fall auch, wenn ich nicht bei allem so 1000% d'accord gewesen bin, aber bei mir ist es momentan in Richtung Top 20. Ja, das Jahr. Also ich muss mal gucken.
So viel sind noch gar nicht rausgekommen.
Ich habe ein bisschen mehr gespielt.
Ey, ich versuch's auch, aber ich fand da war also rein von egal. Also es hat ist auch nicht perfekt, gar keine Frage. Und auch das Ende, das stimmt total, dass die letzten beiden Missionen ein bisschen sind, aber es kann den Eindruck, den ich halt über die restliche Zeit, weil so kurz war es ja dann auch nicht, über die 10
genau, du musst ja, und du hast 11 ja,
Stunden gesammelt habe.
Du hast ja auch noch nicht Death Stranding gespielt, ne? Zwinker, zwinker.
Ja, das
kannst du doch gar nicht sagen, was dein Game des Jahres ist.
Ja, bis jetzt. Aber Death Stranding hat es schwer. Da kann auch ein digitalisierter Jeff Keighley nicht so viel gegen.
Ja, okay, ja, das ist natürlich ein Argument. Ich schmeiß kurz mal, da müssen wir nicht groß drum sprechen, aber der Vollständigkeit halber, weil da werde ich mich in anderen Formaten noch ausführlich darüber auslassen. Heute ist das Mega Drive Mini angekommen, yay. Na, da macht ihr bei Game 2, glaube ich, auch schon wieder was. Also ich habe irgendwas Leuten gehört. Und wenn ihr die Berichterstattung da draußen von Game 2 zu den Mini-Konsolen gesehen habt, dann
kann man erahnen.
Kann man erahnen. was passiert. In welche Richtung es geht.
Guck mal, das ist unsere, das ist die Close von Gregor und das ist die Totale.
Das, die erklärt die Welt. Okay, cool. Aber also, jetzt, guck, jetzt sind wir auf der Totale. Ja. Jetzt hätte ich da hingucken müssen. Da
außerdem muss ist es nicht meine, sondern unsere Kamera.
Oh.
Guck mal, ha, da haben wir ihn.
Ist auch dabei.
Er ist so wie ein
Booty-Cop. Ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen.
Ist so wie so
gut gehalten, der Boy. Ja.
Ist wie beim Piraten, ne? Also andere Piraten haben Papagei drauf und ich habe einfach einen Booty Guy, einen Booty Cop.
Und der ist wenigstens schön ruhig.
Er säuselt mir immer so Sweet Nothings ins Ohr. Nachts.
Okay, ja. Nachts.
Nachts, okay. Ja. Wir lassen euch dann mal alleine.
Er taucht auf einmal auf. Vorne am Bett.
Hallo Gregor.
Guck, schon wieder? Oh nein. Ist es schon wieder soweit? Ja. Nee, das Mega Drive Mini werde ich mir in Ruhe angucken. Auch wird bei Game 2 ein bisschen was dazu sehen. Beim Retro Club ist noch ein bisschen was dabei. Ein bisschen Lektüre auch. Was ich mir anschauen durfte, ist das sogenannte Pixelbuch. Ich gebe es euch mal in die Hand, weil ich habe hier auch noch was über YouTube. Lass mich mal kurz gucken, wo ich das hier hatte. Das ist nämlich so ein sogenanntes, wie würde man die nennen? Coffee Table Book. Es gibt ja sehr viele Bücher, die sich mit Retro-Games auseinandersetzen. Pixelbuch.
Oh mein Gott.
Jetzt machen wir da draus. Und ich habe zu Hause so Bücher, die mitfinanziert wurden übers Mega Drive, übers Neo Geo und so weiter. Und das ist in Deutschland gerade gepublished worden. Da sind wir kurz auf dem YouTube-Kanal von Telekonga hier drauf, der hier ein Unboxing gemacht hat zu dem Ganzen. Da sind sehr viele Pixelfiguren und im Speziellen nicht nur hier Pixelart, sondern auch, oh, warte mal, ich klick mal kurz hier irgendwo hin. Mal gucken können, wo Sprites und großformatige Bilder, das ist aber ein sehr schönes Unboxing hier bei Leuten von Telekonga, mit schönen Handschuhen mit dabei. Ich weiß es sehr zu schätzen, als jemand, der die ganze Generation mitgemacht hat, das ganze Artwork mal schön hochformatig und in guter Auflösung zu sehen, mit ein paar netten Infos vorne dran. Das ist tatsächlich sowas für so einen Sonntagnachmittag mal eine Viertelstunde drin blättern.
Hast du das schon durchgelesen?
Nee, noch nicht. Ich habe mich mehr tatsächlich, ich habe ein bisschen die Texte mir angeguckt, aber ich bin so von den Bildern fasziniert gewesen.
Mhm. Mhm. Aber es wäre mir halt. Oh, sorry. Ich habe gerade schon gesagt, ich hätte es gerne als größer und dass man dann die Möglichkeit hat, die Bilder sich einfach aufzuhängen. Das wäre richtig.
Ja, das ist natürlich am ehesten, kannst du die Dinger rausreißen und fertig machen. Das meiste von denen wird man aber auch noch in der einen oder anderen Form natürlich noch mal im Internet als Scans, also nicht vom Buch direkt hier finden, aber zum Beispiel die Artworks jetzt hier. Das ist mehr so die. Ja, dieses Erlebnis da mal durchzublättern und auf einmal das auf sich wirken zu lassen. Kenne ich das noch? Bringt mir das noch irgendwie was von damals wieder zurück? Und ist tatsächlich ganz gut gelungen, auch für das Format, obwohl es ein bisschen kleiner ist. Normalerweise sind die Dinger mehr A4 oder noch größer. Aber dass man hier so mal ein bisschen Infos zusammengepackt hat und geguckt hat, wie man Interessantes zusammenbauen kann, fand ich auf jeden Fall ganz nice.
Genau deshalb habe ich halt gefragt, weil mir ist das immer zu wenig, wenn es halt nur ein Artbook wäre. Also wenn es nur rein um die Pixel-Optik jetzt hier gerade geht oder die Pixel-Grafik von alten Spielen. Aber hier ist ja auch relativ viel Text und das finde ich gleich wieder interessant.
Da stecken ein paar bekannte Redakteure, glaube ich, hier in Deutschland hinter. Wobei, wenn ich mich nicht irre, ist ein Teil auch entsprechend übersetzt, weil es die Vorlage schon mal ein bisschen anderswo gegeben hat. Mhm. Aber das muss ja dementsprechend nichts Schlechtes heißen und so. Also solche Sachen finde ich immer ganz nice. Und checkt mal unter Pixelbuch oder SNES Pixelbuch, weil es im Speziellen sich über das Super Nintendo dann dreht. Dann haben wir das uns auch mal. Was habt ihr da gerade entdeckt? Zeigt es gerne in eure Kamera.
Ich hab gerade mein Gesicht gesehen wegen dem Nachtding, das ich heute früh hatte nach dem Jetlag.
Muss ich jetzt ganz nah an die Kamera ran?
Ja, auch wenn es unscharf wird.
Ah, sieht man's?
Das ist Nasty. Oh, zu dunkel.
Man erkennt das 100%.
Es macht's gruseliger noch ein bisschen, glaube ich.
Also, da, Nasty. Oh, fuck. Ja, doch, hat fast geklappt.
So, wir sehen, wie authentisch das war, weil Dean ist gerade dem Bild gefolgt, der auf Kamera ist.
Hat sich gefreut, er hat gesagt, das? Die kenne ich.
Die kenne ich doch.
Das hatte ich heute früh gesehen.
Jeden Morgen. das hier plus, ich habe auch ein bisschen was gezockt und sogar durchgespielt in den letzten Tagen. AI The Somnium Files ist rausgekommen für Switch, für PC, PS4, glaube ich, als Plattform und ist ein Grafik-Adventure von den Leuten, die Witcher's Last Reward gemacht haben, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Das waren so Horror-Adventures mit ein bisschen Gameplay-Element, so Sword zum Nachspielen gewesen und sehr, sehr viel auf Visual-Novel-Adventure-Style, also sind aus Japan und da mit entsprechend viel Lesen und so weiter. Und das hier ist ja so ein bisschen was anderes. Grafik-Adventure-Style. Es geht um einen Detektiv, der eine Mordserie aufklären muss, wo Leute umgebracht werden und denen eins ihrer Augen rausgerissen werden. Mhm. Und was der machen kann, ist, weil es ein bisschen so eine technisiertere Welt ist, in der Zukunft in Träume einsteigen von anderen Leuten, um danach Beweismitteln und Wahrheiten zu suchen. Weil manche Leute sind dann nicht so kommunikativ. Und da gibt es eine Maschine, mit der du dich dann so koppeln kannst und in deren Hirn Traumwelten einsteigen. Und das sind dann sozusagen die Puzzle-Level, wo man unter der Traumlogik versucht, dann Rätsel zu lösen und die Wahrheit raussuchen. Alles mit einer sehr abstrusen Japan-Ästhetik teilweise. Und von den Twists und so weiter her ist schon ein ordentliches Fund. Ich mag die Spiele von den Entwicklern da sehr gerne. Man muss eben ein bisschen auf diesen Japano-Style da ab. Und das sind auch so idle japanische Popmusik-Elemente drin, die beziehen sich immer auf einen Popsong, der sehr oft abgefahren wird, der sehr beschissen ist. Oh. Aber so, die tun immer, als ob es das Geilste auf der Welt wäre. Habe ich aber wieder sehr viel Spaß gehabt. Ich habe es an einem Wochenende durchgehauen. Naja, fast an 3-4 Tagen und ich habe 20 Stunden dafür gebraucht.
Muss ich sagen, weil die sind ja stellenweise relativ lang. Also ich habe Nein gespielt und dann wollte ich den Rest irgendwann auch nachholen, habe dann immer gemerkt, okay, verdammt, das dauert 25 Stunden, bis du quasi dann auch das Ende bekommst, das halt befriedigend ist. Mhm. Deshalb habe ich sie schnell dann, also ich habe sie nicht geschafft.
Ich bin auch ein recht schneller Leser bei den Sachen, muss man sagen. Also ich höre mir nicht jedes Voice-Acting an, wobei das hier ganz gut gelungen ist, auf Englisch und Japanisch. Mhm. Ich glaube, die Durchschnittszeit wird bei den meisten 25 bis 35 Stunden angegeben. Ich war bei 20 ungefähr durch. Und zum Glück ist es nicht so obskur von den Enden her, dass man sich nicht dann so verlaufen kann an vielen Stellen, sondern so ein bisschen guckt. Aber ich kann es tatsächlich empfehlen, werde ich bei Zeiten auch nochmal ein bisschen was dazu sagen. Und Dragon Quest habe ich sehr viel gespielt. Ist ja gerade nochmal auf der Switch rausgekommen. Ich habe mich aber mehr damit beschäftigt, nämlich mit den Oldschool Dragon Quest. Ich habe tatsächlich Dragon Quest 1 nochmal durchgespielt auf der Nintendo Switch. Da sind nämlich Teil 1, 2 und 3 für die Plattform nochmal rausgekommen für ein paar Euro. Und die hatte ich nie auf dem NES damals nochmal durchgespielt. Ist eine sehr Oldschool-Erfahrung, muss man sagen.
Ich weiß das nur, weil ich die News geschnitten habe da, als die News rauskam, dass das für die Switch ist.
Ich habe mir gerade über, also weshalb ich so komisch geguckt habe, war, aber das ist ja nicht die Originalgrafik.
Sie ist original von, es ist eine Handy-Version, die adaptiert wurde für die Switch und ein bisschen Kraut und Rüben, was die Technik angeht. Okay. Das eine ist Pixel-Grafik, das andere sind hochauflösende Bilder, das andere ist irgendwie kantig, wie sie es umgesetzt haben, aber irgendwie habe ich mich dabei erwischt und das ganze Wochenende fucking Dragon Quest gespielt, Teil 1 und 2.
Das klingt dann auch schön.
Dann nochmal durch und zwischendurch tatsächlich durfte ich nochmal die Shenmue 3 Demo genießen. Die ist nämlich für Backer rausgekommen. Es wird ja über Kickstarter finanziert. Und für die Leute, die über $100 sich sozusagen beiseite gelegt haben, $100 plus, die haben einen Key bekommen, um die Demo zu spielen. Zähle ich nicht mit dazu, weil ich hatte als ich zu Beginn, als diese Ankündigung gewesen ist und ich als Shenmue-Fan, ja klar, Yuzutsuki, hier hast du meine Monatsmiete. Und dann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und gesagt, okay, es reicht vielleicht, wenn ich auch nur das Spiel unterstütze. Ja. Aber dementsprechend habe ich den Key nicht bekommen, weil mein Kumpel von mir hat über 100 gemacht und ich durfte bei ihm vorbeifahren und da tatsächlich spielen und capturen, was ganz angenehm gewesen ist. Ich kannte die Demo aber schon, das war die man auf der Gamescom spielen durfte. Ja. Also inhaltlich war ich schon ein bisschen so vertraut damit und ich hatte es damals auch schon ausgeführt, wenn man sich nur die Trailer anguckt, es wirkt ein bisschen für heutige Verhältnisse low-budgetiger, ein bisschen lächerlich in Anführungsstrichen von Charaktermodellen teilweise oder wie das alles zusammengebaut ist, aber der Charme, der ist tatsächlich da. Ja. Wenn man es selber spielt, finde ich so als Shenmue-Fan und es kann teilweise auch relativ hübsch aussehen, ne? Mhm. Also je nachdem, wo man unterwegs ist. Die Kämpfe waren vielleicht hier irgendwas, was für mich noch nicht so ganz funktioniert hat. Als jemand, der alle Yakuza-Teile durchgespielt hat, so gut spielten sich die Kämpfe hier nicht. Ich freue mich aber mega drauf.
Okay.
Ja, das ist ja schon mal die Hauptsache. Shenmue wahrscheinlich nichts für euch dann, ne? Das ist alte Männerspiel.
Ja, gut. Also, ne, was alte Männer betrifft, da wäre ich ja theoretisch dabei, aber Shenmue ist tatsächlich auch immer an mir vorbeigegangen. Und deshalb ist es natürlich auch relativ schwer für mich nachzuvollziehen, wo da der Reiz in Shenmue 3 liegt. Aber ganz ehrlich, wer fängt denn auch mit Shenmue 3
an? Nee, braucht man nicht. Braucht man nicht. Nur die Leute, die ersten beiden gespielt haben und irgendwie noch Bock und Nostalgie machen, weil das bringt nichts, wenn man jetzt dann da einsteigt. Ja. Ich würde sagen, lass uns kurz in die Werbung gehen. No? Und dann sprechen wir sehr ausführlich über The Last of Us 2.
Oh ja.
Und ich will Begeisterung. Oder auch Kritik, wenn es sich anbietet. Mhm. Von euch an.
Mhm. Kriegen wir hin.
Ja. 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 Dann bis gleich. Nasty boy. frisch aus Wirts Sammlung, haben wir gerade bestimmt, ist all dieses Material. Irgendwo muss er das ja speichern, ne?
Er kann
das
ja nicht wissen. Er hat hundertprozentig auf seinem Computer Ordner zu jedem Namen und dann einzelne Videoclips und hat captured immer alles, wo was Schlimmes passiert. Und die sammelt er dann da.
Ein klein wenig hasse ich auch Wirt jetzt nach dem Intro. Natürlich wieder Ronja Ziegler verbaut. Das ist meine Sternstunde.
Ja, so, dann lass uns über was ein bisschen Erfreulicheres sprechen. Und yes, ich lass im Hintergrund den Release-Date-Trailer laufen, der jetzt bei der State of Play da gekommen ist. Dass irgendetwas zu Last of Us 2 kommen sollte, war schon ein bisschen durchgesickert, glaube ich, im Vorfeld. Ihr habt die Einladung bekommen, da war ein Event in L.A., wie gesagt. Und was habt ihr genau da spielen dürfen? Was dürftet ihr da machen?
Also wir hatten zwei Demos, die wir anspielen durften. Und eine, die ein bisschen ruhiger war und emotionaler, und die andere, die ein bisschen actionreicher war. Ja, weiß ich nicht. Ich kann mit der ersten gerne loslegen.
Kannst du gerne machen, ja.
Das ist nämlich das, was man da gerade sieht. Wir starten quasi in der Winterzeit und sind auf Patrouille mit unserer Freundin Dina. Also als Ellie mit Dina zusammen. Und kriegen da eigentlich gleich von Anfang an so total die Beziehung zwischen den beiden mit. Die labern zusammen, sind unterwegs, untersuchen Häuser und Wohnwagen. Und ist, was Naughty Dog halt einfach kann, diese Beziehungen darstellen. Es ist verrückt. Also wirklich eins zu eins hätten die so, ich könnte mit denen abhängen, würde ich mal sagen.
Ja. Kriegen die auf jeden Fall hin.
Ja, das ist nächstes Mal.
Also in der Demo war es dann so, dass du halt so gewisse Kontrollpunkte abgelaufen bist, beziehungsweise abgeritten, weil man ja auf Pferden unterwegs war. Und da waren dann natürlich auch hier und da ein paar Infizierte. So diese Stimmung hat sich auch wunderschön entwickelt. Ich fand so die Soundkulisse, haben wir auch schon drüber geredet, mega gut. Ich habe halt diesen Klicker-Sound total vermisst, aber halt auch einfach generell dieses, du schleichst und gehst langsam vor, langsam und bedächtig, und dabei entwickelt sich halt gleich diese bedrohliche Atmosphäre. Das fand ich wieder total geil, obwohl wir da im Raum mit ganz vielen Journalisten saßen, unter Kopfhörern, hat sich dann aber diese Atmosphäre direkt entwickelt und man war wirklich wieder voll drin. So.
Ja, ich hätte es auch nicht gedacht, dass das einfach in der kurzen Zeit, dass du sagst, wow, okay, krass, funktioniert. Und also ich war echt begeistert. Und auch die Art und Weise, wie es sich gespielt hat. Ich hatte keine Probleme irgendwie groß. Bei dem ersten hattest du da irgendwas, was du... Nee?
Also meinst du jetzt vom Schwierigkeitsgrad her oder einfach nur in die Steuerung wieder gekommen? Nö, fand ich auch alles. Was sie halt zum Beispiel geändert haben, was für mich ein bisschen die Erleichterung war, wenn du im ersten Teil die Gegner hinterrücks besiegen wolltest, musstest du dir auch immer dieses Schiff bauen,
Ja, es war Verbrauchsgut war quasi dein,
genau,
dein Killmesser.
Genau. Und das war halt immer so, okay, du musstest halt immer dann die Ressourcen sammeln, damit du das halt machen konntest. Und diesmal war es halt nicht so. Es hat es halt auch gleich noch ein bisschen leichter gemacht, fand ich.
Ja, ich meine, es ist ja auch 5 Jahre vergangen, da hat sie ein bisschen was dazugelernt und hat sich gesagt, nehme ich gleich ein Messer mit, muss ich hier nicht die ganze Zeit unterwegs
basteln. Kluge Ellie.
Ne? Ja. Ellie ist smart.
Und was man halt auch sagen muss, du hast es zwar schon gesagt mit diesem ganzen Zwischenmenschlichen, was ich total stark fand, diese Sequenz, die dann zum Schluss abgespielt wurde. Also man hat dann in einem von diesen Kontrollpunkten eine Weed Farm entdeckt.
Also es kommt zu einem Schneesturm. Schneesturm kommt und die müssen sich quasi mit den Pferden retten und flüchten dann in ein Gebäude und müssen dann ein bisschen Zeit verplempern.
Und was macht man, wenn man in der Weed Farm Zeit verplempern muss? Ich weiß es nicht.
Man liest aus der Bibel, das kennt man doch.
Genau.
Das mache ich immer, wenn ich mich da verlaufe.
Ja. Du redest mit Budikopf.
Ja,
ganz genau. Mit ihm zusammen.
Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte, bevor du jetzt wieder... aber da alleine, ey, diese Gesichtsanimation, diese Blicke, die sie sich zuwerfen, du bist einfach echt, du hängst denen an den Lippen und du findest diese beiden Charaktere so toll.
Ja.
Und dass sie das halt hinkriegen innerhalb von so einer kurzen Zeit, das war ja, weiß ich nicht, der Teil vielleicht nur eineinhalb Stunden, die man da so verbracht hat. So. Und ey, keine Ahnung, man hat sich so direkt in ihn beiden verliebt und dachte sich so, ja komm, werdet glücklich, seid frei, brennt durch. So, und das ist halt was halt Naughty Dog hinkriegt. Ich meine, wer den ersten Teil gespielt hat, der weiß, dass innerhalb von einer Stunde, da haben sie ja auch nochmal einen emotionalen Tiefschlag hingekriegt.
Ja.
Und da warst du halt so, okay, ich möchte nicht, dass irgendjemandem von diesen Charakteren irgendwas passiert.
Ich will ihm sagen, irgendwann muss nicht irgendwann mal die Strecke so reißen oder sowas, weil Naughty Dog, ja, könnt ihr da nochmal da rankommen, weil es narrativ war das immer, wie die Charaktere erzählen, wie die Beziehungen zueinander sind. Die haben eigentlich bisher gar keinen Ausfall gehabt, ne?
Also. Nee, eigentlich nicht.
Und es fühlt sich auch noch nicht ganz so, also für mein Empfinden zumindest, vielleicht sieht es bei anderen anders aus, aber dass du irgendwie so das Formelhafte oder sowas da erkennst, weil du hast ja auch andere Serien, oh, jetzt kommt mal der Spruch, der reingedrückt wird und jetzt passiert sowas hier. Aber bei Naughty Dog hatte ich das Gefühl tatsächlich bisher noch nicht, sondern mehr die scharfen Charaktere, die ich nachvollziehen kann.
Mhm. Ne? Genau, das auf jeden Fall. Das eine Problem, das ich jetzt da gerade so sehe, wir haben danach dann den Trailer auch gezeigt bekommen, der halt auf der State of Play gezeigt wurde. Und ich sage mal, wir hatten in der Demo jetzt keinen krassen emotionalen Tiefschlag oder irgendwas ne, Besonderes, was passiert ist. Weil es gibt auf jeden Fall in der Geschichte einen Bruch. Beim Anfang ist sie halt in dieser Stadt, in der Community und lebt da noch mit Menschen und die haben da halt so eine Gemeinschaft aufgebaut. Und das wird aber irgendwann im Laufe des Spiels gebrochen, das wurde uns auch schon verraten. Wird ja nachher auch in der zweiten Demo so ein bisschen Thema. Und Ellie geht dann irgendwann auf Rachefeldzug. Und in diesem Trailer siehst du ja schon, dass etwas passiert und so wie es inszeniert ist, wahrscheinlich mit der Freundin von Ellie, mit der Dina. Ja. Und das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, okay, es könnte halt ein bisschen plakativ sein, weil du weißt, worauf es hinausläuft. Und da weiß ich nicht, was sie mir zeigen wollen, um wirklich so diese emotionale Härte darzustellen.
Da gab's tatsächlich auch noch mal ein bisschen Diskussion drüber, weil ja auch noch mal gerade Darstellung von schwulen und lesbischen Beziehungen in Spielen, wenn du auf sowas Plakatives gehst und wieder so eine Trope, kann man mittlerweile sagen, ne? Oh, eine homosexuelle Beziehung, natürlich müssen wir da sofort den einen Partner umbringen, wenn das jetzt da ist, die Richtung, wo es hingeht, damit wir dann wieder so einen typischen Rachefeld zu bekommen, wenn natürlich dann nicht ganz so clever oder zumindest nicht unbedingt das Niveau, was ich mittlerweile von Naughty Dog erwarte. Ja. Ist. Aber ihr habt es jetzt natürlich nicht gesehen, wie gesagt, das wurde ja vorher dann ausgeblendet. Also mal sehen, ob die nachbessern, wenn sie hier sowieso nicht mehr können, sondern ob sie das vernünftig dann auffangen.
Ja. Aber keine Ahnung, andererseits würde mich das auch wundern, wenn Naughty Dog da das nicht weiß. Also die müssten das besser
wissen.
Die haben so viele, sag ich mal, Minenfelder umtänzelt, sei es mit dem Ende von Last of Us 1. Ich glaube, die kriegen das schon hin, aber das ist so gerade das mit unserem Wissensstand, den wir haben, wo ich so ein bisschen Angst habe, dass sie das halt eben nicht. Es würde mir da nicht mal speziell nur um diese, das werden sie nicht machen, aber um diese Beziehung zwischen diesen beiden Lesben gehen, sondern es geht mir darum, dass halt auch dieser Auslöser ist halt so dieses klassische.
Das ist ein 80er-Jahr Revenge-Film.
Genau. Ne? Und das wäre halt auch so abgedroschen. Und ich glaube aber nicht, dass das so ist.
Ich glaube auch, dass da irgendwas.
So, mein Tipp ist es, dass die Freundin ist der Bösewicht dann am Ende sozusagen, weil nach und nach oder sowas irgendwas passiert, sie schlägt sie auf eine andere Seite und dann muss sie irgendwie wieder was. Also, es ist jetzt nur ein Tipp, den ich abgebe. Das muss natürlich alles nicht dem entsprechen. Das war der eine Part, den ihr gespielt habt, der ein bisschen ruhiger dann gemacht war. Und wir sehen gerade noch, das ist die Footage von vor einem Jahr, weil die noch mal ein bisschen länger ist, aber die nicht minder, glaube ich, dann also gut ausschaut. Damals haben wir auch gedacht, wird das so im Spiel so aussehen? Wird das funktionieren? Ich denke mal, alle auf PS4 Pros gespielt. Wie gut sah es für euch aus?
Ich hatte nichts zu meckern. Du hattest ein paar Makel, aber ich hatte. Bei mir lief es ein bisschen einwandfrei eigentlich. Also ich hatte.
Also man muss ja generell sagen, dass grafisch halt super ist.
Es sieht wundergut aus. Es sieht nicht nur gut aus oder wunderschön, sondern
wundergut.
Steht auf der Packung hinten.
Wundergut, ja.
Sebastian.
Finde ich wundergut.
Wundergut.
Es sieht sehr gut aus. Ey, wir sind vielleicht noch ein bisschen gejetlaggt, ja?
Vielleicht sind wir das.
Nein, es sieht wirklich fantastisch aus. Also für mich das Highlight war auf jeden Fall dieses Ganze, das, was man in den Sequenzen gesehen hat. Also das Spiel mit Gestik, Mimik ist halt abgefahren. Also das sieht halt einfach so gut aus. Wie oft awkward Küsse in Videospielen sind und der Kuss sieht einfach echt aus. Das zur einen Seite, aber du hast halt auch die reine Grafik während des Spiels, also auch die Level aussehen und die sind halt voller Details. Du hattest die PlayStation 3 entdeckt auch.
Ja, es ist
krass. War eine PS3.
Ja, du hast so viele kleine Goodies, die du irgendwie beim Laufen, also da gibt's halt auf dieser Weed Farm, wo du dann diesen einen, weiß ich nicht, Schlafplatz durchforstest und da ist wirklich eine alte PS3, die zugestaubt ist mit noch so Uncharted-Spielen und so, die so in der Ecke liegen und es ist auch so bei der zweiten Demo, wenn du ja da durch die Gegend läufst und in die alten Geschäfte reingehst und so, und du aber wirklich noch das Gefühl hast von Menschen, die da Zeit verbracht haben. Es ist es ist halt einfach geil.
Wundergut, wolltest du sagen.
Es ist wundergut.
Ja. Aber um da natürlich auch die Brücke nochmal zu schlagen, ein Thema, was man natürlich im Gameplay nochmal aufruft, der extreme Gewaltgrad, der natürlich im Speziellen dann nochmal sehr in den Vordergrund gepackt wird, um die Gefühle, die ausgelöst werden beim Spiel, ne? Was drückt das in einem aus? Der Charakter als Ellie, die sich quasi gezwungen fühlt, auch mit dieser Härte von der Umwelt, wie sie sich da präsentiert, da umzugehen. Wie hat sich's für euch angefühlt, da nochmal richtig einzuhauen?
Sehr hart.
Ja, also ich glaube, dadurch, dass wir ja nicht diesen emotionalen Tiefschlag hatten, war das so. schlimmer, glaube ich, die zweite Demo auch, weil ich nicht, ich hatte halt nicht dieses krasse Verlangen, ich muss den jetzt auf die Fresse hauen oder so, oder ich muss da jetzt lang, weil nur der Stärkere überlebt, sondern ich dachte halt irgendwann, dann ist für mich halt der Punkt, wo ich durchrenne oder halt mich vorbeischleiche und den Weg ohne Gewalt suche. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern die das halt echt hinbekommen, dass der Punkt kommt, dass du sagst,
ob man das wirklich machen kann.
Auf Dauer, ja. Also, dass du mal sagst, so, ja, okay, es bleibt mir jetzt gerade nichts anderes. Oder weil sie das gemacht haben, spüre ich diese Wut auch so doll in mir. Oder diesen Hass oder was auch immer.
Gut, es ist ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es exakt im ersten Teil gewesen ist. Weil für mein Gefühl, da gab es ja irgendwie so die Stellen, jetzt kannst du nicht anders, außer bekämpfe die Zombies, in Anführungsstrichen, die Cordyceps-Befallenen. Oder bekämpfe jetzt die marodierenden Räuber. Da alles, aber dass du dich, dass ja kein RPG ist, dann bei allem vorbeischleichen kannst und immer den pazifistischen Weg oder den leisen Weg wählen kannst. Mhm. Keine Ahnung, eventuell werden sie es hier aber vielleicht mal anbieten, weil es ist doch ganz sinnig, auch mal sich selbst auszuloten. Mhm. Und das Achievement vor allem dann drin zu haben, wie die Leute die ganze Run,
ja, es wurde uns so gesagt, also wir hatten eine Präsentation von Neil Druckmann, dem Game Director, den man ja vielleicht auch durchaus kennt. Stimmt. Der meinte halt auch so, ey, ganz ehrlich, es ist eine valide Option, einfach nur wegzulaufen, einfach nur wegzurennen oder halt dran vorbeizuschleichen. Ich sag mal so, ich habe es jetzt nicht getestet, bei mir hat es nicht so gut geklappt mit dem komplett dran vorbeischleichen. Aber es soll wohl möglich sein. Aber um nochmal auf diesen Gewaltgrad zurückzukommen, also ja, wir hatten den Auslöser nicht, dass wir selber diese Gewalt unbedingt anwenden wollten, aber man akzeptiert es ja dann doch irgendwie im Rahmen so einer Demo dann auch relativ schnell. Man ist halt so ein Spielelement.
Ja, ne? Bei mir war halt der Moment, fuck, ich will jetzt nicht mehr. Du wirst reingeworfen in dieses Level und dann kriegst du mit, dass die Gegner auch Hunde haben.
Ja, okay.
Und dann war bei mir so der Punkt, wo ich sage, ich schleiche vorbei. Leute, bei mir ist es vorbei. Und die Hunde riechen dich halt. Die nehmen deine Fährte auf und verfolgen dich. Und ich hatte, glaube ich, 10 Minuten Schweißausbrüche, weil ich geschlichen bin auf alle möglichen Art und Weisen. Also es war nur, damit mich keiner entdeckt. Aber der Hund mir immer auf den Fersen gewesen und kurz vorm Entdecken. Und ich habe echt... ich war ziemlich mitgenommen. Mhm. Ich war ganz schön mitgenommen.
Ja, also ich hatte das auch mit dem ersten Hund, der mich dann irgendwie auch direkt angefallen hat, weil ich halt nicht schnell genug geschlichen bin. Und wenn du dann halt im Nahkampf dann diesen Hund ausschaltest, erstmal ist das schon echt harter Tobak. Also das hat man jetzt auch in keinem B-Roll oder sowas gesehen, aber man muss sich halt wirklich vorstellen, da sticht jemand mit einem Messer auf den Hund ein, das ist schon mal hart.
Der erstmal weg, auch ausweicht, der Hund piepst und du dann aber drauf musst, weil du...
Und dann halt das Gejaule, das ist schon mal, und in dem Moment war ich wirklich nur, ich habe mit Entsetzen auf den Bildschirm geguckt. Das habe ich, ganz ehrlich, wir sind halt nur mal Videospieler und wir haben schon so oft so viele Menschen in Videospielen getötet, aber in dem Moment war ich einfach nur so, fuck, okay, das nimmt mich jetzt richtig mit. Und dann kommt das, was halt eigentlich noch das i-Tüpfelchen dabei ist, aber auch gleichzeitig zeigt, okay, das ist nicht nur Selbstzweck, das ist nicht nur so als Spektakel, diese Gewalt, sondern es hat eine Bewandtnis, dass die Charaktere, also die NPCs, auch darauf reagieren. Also, wenn das jetzt die Hundehalter sind, dann merken die, dass der Hund nicht mehr lebt und gehen zu dem Hund, schreien, sind komplett fertig. Wenn du Menschen tötest, ist es halt auch so, dass die Menschen auf die anderen Menschen reagieren und sagen, oh mein Gott, sie haben Alex getötet oder keine Ahnung was, sie haben halt Namen.
Ja, aber das Ding ist, dass du es ja auch von Anfang an mitbekommst, weil die gehen ja meistens so in kleinen Grüppchen, sind die unterwegs und die sagen dann so, ey, Alice, geh mal hoch ins Haus und ich gehe runter und dann treffen wir uns nachher im Garten wieder und so. Und du weißt, dass die miteinander reden und du weißt, wenn du den einen ausschaltest, dann fragt sich der eine, wo zur Hölle ist Alice? Und
das ist mir halt gar nicht so bewusst gewesen. Also mir ist es wirklich erst bei meinem ersten Kill aufgefallen, dass dann halt derjenige reagiert hat und dann mit Namen angesprochen hat. Okay. Und da war ich halt so, okay, what, was passiert denn hier?
Dadurch, dass ich am Anfang einfach nur geschlichen bin wegen dem Hund, habe ich halt mitbekommen, was die reden. Und ich dachte so, fuck.
Gut, es gibt manche Spiele, die natürlich ein bisschen anders mit dem umgehen. Ich kann mich noch an Metal Gear Solid 3 erinnern. Da gibt es, je nachdem, wenn du dich durchs Spiel gearbeitet hast, und da kannst du ja auch pazifistisch theoretisch dich an denen vorbeischleichen und musst die dann nicht umbringen. Wenn du sie gekillt hast, dann gibt es so eine Art Walk of Shame. Dann kriegst du so eine Albtraumsequenz, wo du an allen Gegnern nochmal vorbei musst, die du umgebracht hast im Spiel. Okay. Die dir vor Augen führen, die dann so mit gebrochenen Hälsen und anderen Sachen da herumlaufen. Und das ist mal interessant, einfach dieses Losgelöste, diese Videospielgewalt natürlich nochmal umzudrehen, und wenn du die nochmal ein bisschen personalisierst, also ich kann auch absolut die Hundesachen nachvollziehen, die du da gesagt hast. Ja. Ich finde es auch sehr interessant, zum Beispiel wenn Hunde dabei sind und du gerade irgendwas spielst oder guckst und da realistische Tiergeräusche da sind, dann reagieren die auch nochmal extra drauf, weil die können es ja dann nicht unterscheiden, wo es direkt herkommt. Ja. oder nicht herkommt. Und ja, dann muss ich auch nochmal gucken, in welche Richtung ich da das spielen möchte.
Ja, ich weiß halt auch nicht, ob da so mittlerweile als Hundebesitzer dann einfach so der Gedanke mitkommt, der Hund hat sich gar nicht dafür entschlossen, auf der Seite zu sein. Ich möchte eigentlich gar nicht, dass ihm gerade was passiert. Mhm. Und ich weiß halt auch nicht, ob ich da jetzt nicht mehr so abgebrüht bin, dass ich jetzt da so sage, ja, es ist halt ein Videospiel und ich möchte da jetzt durchkommen und so ist es. Oder ob es halt einfach auch die geile Art und Weise war, wie sie es rübergebracht haben, diese Emotionen in mir auszulösen.
Ich als Nicht-Hundehalter kann dir sagen, es hat auch mich gut getroffen. Ja. Also.
Und man muss aber nicht nur auf der Sache natürlich sich dann beschränken und so weiter. Ich fände es ein bisschen merkwürdig, wenn man solche Spiele wie Last of Us oder auch Uncharted ist nochmal ein bisschen eine andere Sache, ja, weil du natürlich nochmal, das Action-Adventure, die Indiana-Jones-artige Story, aber Last of Us ist etwas, das ist für mich untrennbar mit Emotionalität dann eben auch verbunden, und wenn du das losgelöst als, guck mal, was für eine geile Schussmechanik ich da habe oder wie es mit dem Schleichen funktioniert, wobei das, ich finde, in den letzten Naughty Dog-Spielen und auch Last of Us 1 oder eigentlich alles recht einwandfrei funktioniert, ja, so gut es geht. Oder zumindest ist es so lange her, dass ich jetzt nicht so große Gameplay-Schwächen im Kopf habe.
Also bei Last of Us weiß ich es jetzt auch nicht mehr so. Also da hatte ich eigentlich auch nichts, wo ich gesagt habe, oh, aber bei Uncharted war...
Bei Uncharted wird mir zu viel geballert, das ist das Einzige.
Ja, aber da hat auch das Schleichen für mich immer nicht so richtig funktioniert. Ich fand irgendwie, weiß ich nicht, die Indikatoren waren irgendwie immer nicht stark genug und immer hatte ich zum Schluss... Ich habe mich durch einen Teil des Levels irgendwie geschlichen. Mhm. Dann einer, der kurz vorm Ende stand, der hat mich dann doch gesehen. Plötzlich war das ganze Level aggro und ich musste dann doch alle niedernehmen.
Okay, okay, so war's meistens. Das ist eben so diese typische Uncharted-Nummer, die dich ein bisschen mehr in den Schusswechsel dann hindrängt. Mhm. Also für jemanden, der dann oft Stealth-Action-Sachen nochmal spielt. Ich fand bei Last of Us 1 im Vergleich dazu, weil du auch nochmal ein bisschen diese andere Art von Gegner hattest, die dich komplett nur mit Schall wahrgenommen hat und du theoretisch von denen entlanglaufen kannst und anderswo dann die Flasche hinschmeißen. Da hat das Stealth für mich tatsächlich gameplay-technisch auch ganz gut funktioniert. Ja. Ihr konntet ja auch gegen die Zombies kämpfen in dieser ruhigen Phase. Ja, ne?
So genau, ja.
Zombies in Anführungsstrichen. Gab es da designtechnisch oder spielerisch mal was anderes oder wieder die Standard-Gegner, so die normalen Klicker und dann kommt der Bloater nochmal mit dazu, die in jedem solchen Spiel drin sein müssen.
Die Runner sind auch wieder
da. Die Runner sind auch wieder zurück, ne? Aber noch nichts besonders Neues, oder?
Ein Ding.
Ein
Von
Ding,
dessen, ja. Dessen Namen wir leider nicht
im Kopf haben. Ich habe keine Ahnung mehr, wie er hieß.
Nennen wir ihn, was war das, Blasiboy? Blasenboy? Auf jeden Fall ein
sehr... Meinetwegen nennen wir ihn so.
Okay, Blasenboy. Ja, gut. Wir hatten irgendwann einen Namen, auf den wir uns geeinigt haben. Mhm. Passt jetzt ohne Kontext nicht so gut. Ja. Egal. Naja, es war auf jeden Fall ein Viech, das irgendwie sehr verwachsen und mutiert war, das halt so Giftwolken versprüht hat. Das war so das einzige Ding, was ich jetzt als neue Gegnerart
so riesig und schwer. Ich hab mich dafür entschlossen, die Runner zu töten und an ihm vorbeizuschleichen. Du hast gegen ihn gekämpft, weil du gucken wolltest, was er kann. Ja. Mhm. Ist er denn, also ich weiß es ja nicht, ist er besonders schnell oder ist er langsam?
Ist er langsamer?
Ja. Okay, gut.
Und er schluckt sehr viel Munition, aber sonst war das, also jetzt auch nicht aufsehend, erregend neu, aber zumindest halt neue Gegnerarten, also ja.
Präferiert ihr denn mehr diese gegen Monster-Schleich-Action oder eher das actionreiche Gameplay, wenn es gegen menschliche Gruppen da geht? Oder habt ihr da keine Präferenz wirklich?
Also ich finde ja, es ist ja immer bei den, auch also beim ersten Teil von The Last of Us sind die Menschen die größere Bedrohung einfach. Ja, weil unberechenbarer, du hast irgendwann, du weißt zum Beispiel die Klicker, wie du sie umgehst oder halt ausschaltest. Und bei den Runnern halt auch nachher. Irgendwo hast du ja immer... Ja, du weißt, das ist eine sichere Nummer, das funktioniert so und so, und bei Menschen ist dann...
Obwohl ich da halt trotzdem immer die Bedrohung hatte, also bei den Klickern oder so, das war, selbst wenn ich mich dran gewöhnt habe und wusste, wie ich damit umgehe, fand ich es halt trotzdem immer bedrohlich, weil ich wusste, okay, ein falscher Schritt schon...
Ich weiß noch, dass ich beim ersten Teil, irgendwann war ich an dem Punkt, wo, wenn die kleinen Pilzboys kamen, dachte ich immer, okay, jetzt kommt was, worauf ich mich, okay, jetzt kann ich ein bisschen Routine abspielen lassen. Das hat mir mal geholfen, nochmal durchzuatmen, weil das irgendwie... einfacher ist als irgendwas Unberechenbares, sagen wir es mal so. Das war, ja.
Also ich fand's halt in dieser Demo ganz cool, hatte ich vorhin auch mit Markus ein bisschen beschnackt. Ich habe mich danach gefragt, ob ich das mehr in unserem Beitrag jetzt hätte thematisieren oder kritisieren müssen, dass halt der zweite Teil dieser Demo ja doch relativ gegnerwellenmäßig war. Mhm. Also du bist stellenweise weitergelaufen. Es war so eine Siedlung, die du durchlaufen musstest und du musstest zu einem gewissen Punkt laufen. Und quasi immer, wenn du ein bisschen weiter, einen Abschnitt weitergelaufen bist, dann hast du wieder gemerkt, okay, jetzt kommen wieder neue Gegner. Stellenweise war es auch so, dass du einen Wagen vorfahren hörst und Leute steigen aus und so. Und du hast halt immer gemerkt, okay, es ist quasi pro Abschnitt immer wieder eine neue Gegnerwelle.
Wir wissen ja auch nicht, was da abging. Also wir suchen ja einen Tom, den wir halt nicht kennen, und irgendwas explodiert und irgendwas ballert. Und
Tommy,
was?
Nicht der Bruder von Joel, wenn es der gleiche ist? Oder war das nicht Tommy vom Namen her? Im ersten Teil?
Ich bin so schlecht mit Namen, ich vergesse das immer. Ich bin froh, dass ich Ellie und Joel nicht vergessen habe.
Naja, da gab es ja im ersten Teil, seid ihr ja auch noch mal, was? Das müsste doch der Bruder gewesen sein.
Ich
glaube, dass es Tommy war, aber da wird uns der Chat wahrscheinlich auch noch mal korrigieren, oder nicht, wenn es denn die gleiche Person Namen sein sollte. Der von der Anfangsszene, ja.
Hieß der Tommy?
Was ich eigentlich sagen wollte, während der Chat war.
Naja, sag ruhig weiter. Ich achte drauf, sag ruhig.
Tommy. Aber ich fand es eigentlich auch ganz gut im Nachhinein, weil das halt so ein Wechselbad der Gefühle war. Man wurde so hin und her gepeitscht. Beim Anfang war es halt eher ruhiger, ein bisschen schleichen. Und dann diese brutale, gewalttätige Action, die du halt dann im zweiten Teil hattest, die ich halt aber auch nicht genießen konnte zu keiner Zeit, so von wegen, cooler Headshot, sondern es war immer so, oh nein, ich will doch gar nicht, ich will doch nur weiter. Ich hab auch, habt ihr auch gesagt, so, die Entwickler sind halt bei uns da so, haben immer über den Rücken geguckt und mal geguckt, was wir so da gerade spielen. Und ich habe halt die ganze Zeit so ein entsetztes Gesicht aufgelegt gehabt. Ich war einfach nur die ganze Zeit so,
the Germans.
Und ja, ich dachte mir halt auch, entweder denken sie, ich finde das Spiel richtig kacke oder keine Ahnung. Das ist aber halt so. Ich fand, weiß nicht, ne, ich fand diese Mischung auch trotzdem echt gut, obwohl das so ein bisschen gegnerwillig war.
Also ich hatte ja nachher einfach nur diese Angst vor der permanenten Bedrohung, weil ich wollte einfach nur noch zu diesem Punkt. Ich wollte einfach nur noch dahin nachher. Und ich dachte, okay, und ich renne durch. Und dann denke ich mir, okay, dann gehst du irgendwo unten lang, damit du halt den ganzen Gegnerwellen ausweichst. Und dann kommen da noch welche, die dann auf einmal alles explodieren lassen. Und dann stehst du wieder da und denkst so, scheiße, wie komme ich jetzt hier raus? Mhm. Und dann kommst du ans Ende. Und da habe ich mich ja riesig gefreut. Warst du auch noch da? Oh mein Gott, das war wundervoll.
Das war der Reveal vom Trailer, meinst du, oder?
Ja, der Reveal von Joel, Weil ich ja auch die ganze Zeit Angst hatte, dass er nicht mehr da ist, eigentlich. Dass irgendwas ist, dass sie damit nämlich anfangen zu spielen, dachte ich.
Also wir haben ja gesehen, der Charakter Joel wurde jetzt auch nochmal gezeigt, dass er jetzt hier auch im zweiten Teil dabei ist, so ohne konkret aufs Ende vom ersten Teil einzugehen. Mhm. Ich hatte damals auch vor dem Release schon spielen können, The Last of Us 1, und es war auch wieder so ein Game, wo ich nicht den Controller aus der Hand legen konnte, bis ich am Ende dann durch war. Das Ende musste ich auch erstmal verarbeiten, tatsächlich, genau wo diese Charaktere, wo diese Personen stehen. Ob ich theoretisch auch okay damit wäre, wenn das jetzt das Ende von deren Geschichte ist und man in Last of Us 2, wenn eins mal kommen sollte, mit komplett anderen Charakteren irgendwo anderswo in dieser Welt wäre, wäre ich auch okay gewesen. Nichtsdestotrotz, die Freude war groß, ne? Joel jetzt hier wieder zu sehen.
Oh mein Gott, meine Freude war das Roseruf.
Ja. Das freudige Gesicht auf Kamera gehabt. Das war sehr schön.
Oh mein Gott, gleich kommt's.
Ja. Ich finde, das ist halt auch so ein schönes Fazit, das man halt ziehen kann nach den 3 Stunden, die wir da gespielt haben. Wir hatten beide total Angst, weil wir halt die Geschichte so schön abgeschlossen finden. Und wir wollten das ja eigentlich gar nicht. Wir brauchten nicht unbedingt noch eine Erklärung, wie ging es jetzt weiter, sondern das haben wir uns in unserem Kopf ausgemalt. Aber jetzt, wo man sie hat, die Charaktere wieder, und gemerkt hat, wie cool Naughty Dog damit umgeht und wie schön die geschrieben sind und wie doll du sie direkt wieder in dein Herz geschlossen hast, sind wir voll cool damit. Also jetzt
ich habe vergessen, wie sehr ich sie vermisst habe. Das ist eigentlich das Schöne. Ja. Und ja,
so weit ist es ja tatsächlich auch nicht mehr mit, was ist, 20.02. oder irgendwann Ende Februar?
21. glaube ich, oder?
Ich glaube, 20.02.
Ja.
20.21. So. Auf jeden Fall relativ bald. Ja, vielleicht hat man bis dahin noch Death Stranding durch, ne? Nur 3 Monate.
Ich hoffe.
Habt ihr, um mal ein paar Minuten haben wir noch, ein bisschen auf die spielerische Seite kurz einzugehen, habt ihr irgendwas gemerkt von wegen Level-Design? Also Naughty Dog macht ja gerne diese expansiven, eigenständigen Level. Da wird beim nächsten Level auf ein neues Setting gegangen. Das ist normalerweise Tradition. Das ist jetzt nicht irgendwie so was Open-Worldiges, wo das hingeht im Moment.
Nein. Nee.
Also, es ist
schön weitläufig, du kannst gut viel erkunden, aber so open-worldig.
Also es ist nicht, dass ihr die Map dann aufmachst, weil was jetzt Open-World-Zombie-mäßige Spiele angeht, habe ich mit Days Gone, glaube ich, mehr als genug jetzt erstmal.
Generell Open-World ist halt auch so, muss ich auch nicht in jedem Spiel haben.
Muss nicht unbedingt in jedem drin sein,
Was sie so ein bisschen gemacht haben in dem ersten Kapitel, in dieser Patrouille, da gab es so ein paar Sachen, die optional waren, dann reiten sie an Häusern vorbei und dann hieß es so, hey, wenn du jetzt die Zeit nimmst, kannst du die erkunden und ein bisschen looten und da haben sie sich auch ein bisschen drüber unterhalten. Also ich habe ganz kurz, bin ich einmal abgeschnitten.
Ich auch, Wohnmobile und so, ne?
Genau, das sowas gibt's halt, aber dass es so richtig open-worldig wird. Aber wer weiß, also Uncharted hat ja auch schon so Hub-Areale, also wo du
machen kannst. Aber gut, ich hätte auch jetzt nicht erwartet, dass es jetzt hier auf einmal ist, okay, das ist der große Compound und du bist nur in dem Spiel dann komplett in diesen Quadratkilometern unterwegs. Jedes Game muss Far Cry sein. Ein bisschen hatten wir, oder zumindest in dem Material, was Sony nochmal rausgegeben hat, gesehen, dass da auch wieder typisch Crafting mit bei ist. Du hast ja gesagt, so die Schiffs, also die sind mir keine mehr Verbrauchsgüter mehr, wenn du deinen Gegner besiegen willst oder hinterrückst. Aber du hast immer noch, dass du Elemente einsammelst und Waffenbanken, wo du dann nochmal an deine Waffe rumschrauben kannst.
Waffe verbessern, leiser.
Genau, das musstet ihr auch ständig wahrscheinlich immer wieder machen, ne? Hinknien und dann hier neue Verbände rollen.
Genau, alles. Ja, das ist da geblieben und sowas wie ein kleiner, sowas wie Aufleveln gibt's halt. Mhm. Was super linear ist, was jetzt nicht irgendwie, du hast jetzt 1000 Abzweigungen, aber du kannst dich halt aufleveln, leveln im Schleichen, im, keine Ahnung, was gab's noch alles?
Nahkampf.
Na ja, Schießen. Halt das Übliche. Ja. Das Übliche, also ja.
Das ist halt auch wieder über eine Ressource, das sind so Medikamenten,
Tabletten,
Pillen, Aufputschmittel, keine Ahnung.
Was auch immer.
Genau, das ist ein bisschen neu. Und was so das Gameplay angeht, dann gibt es ja mittlerweile einen Sprungknopf, also ein bisschen mehr Traversal, ein bisschen mehr Klettern hast du, ist alles ein bisschen vertikaler auch aufgebaut.
Und das Kampfsystem ist dadurch halt auch noch ein bisschen, du kannst halt ausweichen, Rollen machen und du kannst nicht nur schleichen und crouchen, wie nennt man denn das nochmal?
Ducken.
Ducken.
Robben.
Und dann jetzt kannst du robben halt auch, weil du dann auch die unterschiedlich hohen Gräser hast und so, wo Menschen dich dann, wenn du nicht auf dem Boden lang robbst, dich sehen.
Okay.
Ja. Und das das Schleichen ist jetzt auch so ein bisschen verfeinerter, sag ich mal, dass du halt, du hast halt nicht dieses übliche, so wie bei Uncharted 4, du hast halt Gras und wenn du dich im Gras hinkniest, dann bist du safe nicht mehr zu sehen für Gegner. So ist es halt mittlerweile nicht mehr, sondern du musst es rein von der bildlichen Ebene ablesen. Also das Gras ist unterschiedlich groß und du musst daran erkennen, ob du dich jetzt hinlegen musst, ob du dich hinknien musst oder ob du halt trotzdem zu sehen bist, egal was du machst. So, dass halt so ein bisschen mehr Spielraum hast.
Gut, ja, muss man sehen, muss ich mich einfach mal reingewöhnen, wenn es mal zu spielen ist. Also auch nicht so die Standardanzeige. Hier ist das Auge, was geschlossen ist, du wirst jetzt hier nicht mehr gesehen. Horizon-Style.
Nein. Genau.
Du hast generell keine optischen Indikatoren, ist mir aufgefallen. Mhm. Du hast nur so ein Sound, der auftritt, wenn du gesehen wirst, so ein Grummeln.
Jetzt geht der
so
Kampf los gleich. Ja.
Genau, und dann daran weißt du nur, okay, ich werde gerade gesehen, aber sonst gibt's da gar keine.
Im Detail gibt's die Sachen nochmal. Ist es diesen Freitag bei Game 2 dann?
Nee, war schon.
War schon beim letzten. Ja. Okay, dann könntest du jetzt einfach mal diese
Preisannahme gestrickt. Genau, gleich im Anschluss nochmal schön
gehen. Gleich direkt fertig, alles geschnitten und könnt ihr euch gerne dann nochmal anschauen. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr da gewesen seid. Danke, gerne bei Last of Us 3 dann wieder. Ja. Dann nochmal oder auch bei anderen Sachen. Damit wir jetzt sein Nasti und Sebastian Ordner wirklich mal ausnutzen kann. Und vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr fleißig zugeschaut habt. Verpasst nicht gleich eine wunderbare neue Folge des Nerdquizzes. Ja, Vorrunde Nummer 4 mit Florentin, mit Elias und Matthias von Game 2.
Ja. Ja. Da schalte ich ein.
Da schaltest du ein. Da solltet ihr auch alle einschalten. Und vergesst uns nicht auch hier. Abonnieren, Glocken, kennt man ja, was man da alles mittlerweile machen kann, plus der Rocket Beans Supporters Club, den wollen wir natürlich auch nochmal kurz erwähnen, dann werden uns Formate möglich gemacht, wie dieses und viele andere, die wir hier gerne für euch bewerkstelligen können. Wir bedanken uns und habt einen schönen Resttag. Tschüss.
Bis bald. Tschüss. Ciao.